Die heutige Predigt ist überschrieben mit dem Titel Schlimmer als Mord. Schlimmer als Mord. Und das ist etwas, was ich denke, was uns helfen kann in unserem Alltag. Und es ist ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema. Ich möchte die Predigt beginnen mit einer Frage, die nicht rhetorisch gemeint ist, sondern ihr dürft gerne durch Hand aufzeigen zumindest antworten. Und zwar die Frage, wer von euch ist schon mal einem Mörder begegnet? Darf ich mal die Hände sehen? Ein paar wenige Hände gehen nach oben. Nicht allzu viele, aber doch mehr als normalerweise. Ich weiß nicht, ob ich jemals einem Mörder begegnet bin. Das nächste, was mir bewusst ist, was in die Richtung geht, ist das folgende. Und zwar habe ich, es war glaube ich Anfang 2012, ein Ehepaar kennengelernt. Und das Ehepaar kam aus den USA und sie haben einen Sohn, der in den 90er Jahren an einem bewaffneten Raubüberfall teilgenommen hat und jemand anders dabei ermordet hat. Und weil er in einem Bundesstaat lebte, der die Todesstrafe hat, ist er dann zum Tode verurteilt worden. Und er saß dann 10, 20 Jahre lang im Gefängnis und hat dann halt auf seine Exekution gewartet. Und im Gefängnis hat er sich bekehrt, er hat zu Gott gefunden, zurückgefunden und er hat Frieden mit seinem Schicksal auch gefunden. Er hat es akzeptiert. Es gab trotzdem auch Menschenrechtsbewegungen, die sich versucht haben, für ihn einzusetzen. Aber bis zuletzt sind alle Versuche vergebens gewesen. Und die Mutter, sprich die Frau des Ehepaars, was ich da halt kennengelernt habe Anfang 2012, war bei der Exekution ihres Sohnes mit dabei. Er ist durch Giftspritze hingerichtet worden. Und das war ein paar Monate, ich glaube kein halbes Jahr, bevor ich sie kennengelernt habe. Und als sie diese Geschichte erzählt haben, wie geht es einem da? Wie geht es einem, wenn man einem Mörder begegnet, jemanden, der etwas derart Schlimmes getan hat? Und ich glaube, den meisten von uns würde es sehr, sehr leicht so gehen, dass wir erstmal schockiert sind, oder? Wir versuchen vielleicht nach außen ruhig zu bleiben, aber innerlich wühlt uns doch sowas auf, oder? Es lässt uns nicht kalt. Und wenn man halt so etwas begegnet, weiß man manchmal in der ersten Situation nicht recht, wie man damit umgehen soll. Weil Mord ist ja schon etwas, was wir in unserer Gesellschaft als etwas ziemlich Schlimmes ansehen. Und Jesus sagt beispielsweise ja an einer Stelle, größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Also das Leben lassen für jemanden anderen ist in den Augen Gottes etwas sehr, sehr Kostbares. Aber der Umkehrschluss ist ja quasi, das Leben des anderen zu nehmen, weil man selber andere Ziele verfolgt. Sprich, Leben lassen für jemanden, sehr hoch, Leben nehmen, sehr niedrig. Ist schon etwas, was uns dann schockieren kann. Oder manchmal sind wir ja auch schockiert, wenn wir beispielsweise davon hören, wenn jemand eine Abtreibung vornimmt. Ja? Abtreibung ist ja auch, da ist schon ein Leben und man nimmt das Leben weg. Und manchmal denkt man, naja, das machen vielleicht irgendwelche Menschen. Aber ich weiß noch ganz genau, als in meiner Kindheit ich einmal dann gehört hatte, als eine Nachbarin von uns abgetrieben hatte. Und das hatte mich damals, als ich noch jung war, erstmal schon schockiert, weil ich dachte, wie gesagt, das passiert vielleicht irgendwo, aber doch nicht so nah. Ja? Mord ist etwas in unseren Augen sehr, sehr Schlechtes. Thema Ehebruch. Ich weiß nicht, ich wünsche es euch nicht, dass ihr mit irgendwie sowas einmal konfrontiert wart, aber als ich war schon einige Jahre zum Studieren weg aus meiner Heimat und als ich dann später einmal gehört habe, dass in meiner Heimatgemeinde Ehebruch passiert ist, das hat mich nicht ganz kalt gelassen. Ja, das machen halt vielleicht, wie gesagt, irgendwelche anderen Menschen, aber doch nicht in einer Gemeinde? Das passt doch nicht zusammen. Und wir sehen auch Ehebruch als nicht etwas ganz, ganz Harmloses an. Ja? Und es lässt uns nicht kalt, es kann uns schockieren, wenn wir sowas hören, dass so etwas passiert, oder? Oder wie steht es mit Diebstahl? Im Diebstahl gibt es ja sicherlich unterschiedliche Ausprägungen. Ja, was weiß ich, es gibt ja beispielsweise so etwas wie Mundraub, wo wir sagen, naja, wenn jemand nichts zu essen hat, dann hat er vielleicht sogar eine moralische Rechtfertigung, dass er sich etwas nimmt, was ihm eigentlich nicht gehört. Aber wie sieht das dann aus mit, wenn große Manager Millionen veruntreuen, unterschlagen, der Gesellschaft und dem Konzern wegnehmen? Da merken wir, wenn wir sowas hören, da kocht es uns in uns schon viel leichter als beispielsweise nur bei etwas wie Mundraub, oder? Oder Betrug, ähnliche Kategorie wie Diebstahl an manchen Stellen, ja, wo man sagt, naja, so eine kleine Betrügerei, da kann man vielleicht noch irgendwo drüber hinwegsehen, aber wenn da richtig massiver Betrug ist, das erschüttert uns, das lässt uns nicht kalt. Ja. Geiz, es gibt den leichten Geiz und es gibt den schweren Geiz, das eine erschüttert uns nicht ganz so, das andere trifft uns vielleicht und wir fragen uns, wie kann jemand nur so geizig sein? Wie kann man nicht ein bisschen menschenfreundlicher sein? Ja? Oder Neid, Lästerung. Ja, Lästerung ist meinetwegen auch so etwas. Ich habe zum Beispiel mal in Stuttgart, wir haben Bücher verteilt, ja, und einfach Schritte zu Jesus, ne, verteilt und geschenkt. Wer es nehmen wollte, durfte glücklich sein. Und dann, ich habe noch nicht mal etwas gesagt bei einer Person und dann halte ich nur das Buch hin und die Person schreit mich an aus Leibeskräften und sagt, dreckiges Christenpack, verschwindet. Und dann noch viele Dinge gesagt, die ich gar nicht wiederholen mag. Ja. Im ersten Augenblick, wie habe ich darauf reagiert? Es hat mich erstmal schockiert. Ja. Wie ich denke, ich tue der Person doch nichts Schlechtes. Ich will doch nur was Gutes erreichen. Aber kriegst so ein Feedback, hat mir erstmal die Sprache verschlagen. Ja? Während hingegen sowas wie, wenn jemand, ach Gottchen, oder so etwas sagt, finden wir zwar nicht gut, aber schockiert uns vielleicht nicht mehr ganz so stark, wie andere Auswüchse es manchmal tun. Oder Unvernunft. Unvernünftig sein ist ja nichts, also ne, wenn wir es bei anderen Menschen sehen, gibt die große Unvernunft, da kennen wir sicherlich auch jeder von uns ein paar Menschen, die sehr unvernünftig sind und das schockiert uns. Und manchmal ist jeder von uns ein bisschen unvernünftig und da denken wir manchmal so ein bisschen Schwamm drüber, vielleicht nicht so schlimm. Ja? Aber so gibt es verschiedene Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die uns manchmal vor allem dann schockieren, wenn es ganz schwerwiegende Dinge sind. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr fragt es euch sicherlich, warum habe ich genau diese Dinge gerade aufgezählt? Weil Jesus sie alle erwähnt in einem Bibeltext. Und diesen Bibeltext möchte ich mit euch zusammen lesen und deswegen lade ich euch ein, Markus Kapitel 7 aufzuschlagen. Markus Kapitel 7, und das soll unser Hauptaspekt, Hauptgedanke heute sein, und da wollen wir uns einfach ein paar Gedanken drüber machen. Markus Kapitel 7, ab Vers 18. Markus Kapitel 7, ab Vers 18. Und der Kontext ist der, dass Jesus mit seinen Jüngern durch die Natur geht und sie essen etwas. Sie nehmen einfach etwas aus der Natur. Und wer sieht das? Die Pharisäer sehen das und sagen, Jesus, siehst du nicht, dass sie mit ungewaschenen Händen essen? Und ungewaschene Hände war etwas mit Unreinheit verbunden. Und das war in der Gesellschaft damals verpönt. Und deswegen weisen die Pharisäer Jesus hier zurecht. Und dann in Vers 18 lesen wir Jesu Reaktion auf diese Situation. Wir lesen Markus Kapitel 7 ab Vers 18. Und er spricht dann zu den Jüngern hier und er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann, Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Vers 20, er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Vers 23, all dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Jesus zählt eine Reihe von sehr unterschiedlichen, auf den ersten Blick unterschiedlichen Dingen auf, die sich ja irgendwie in Taten, im Leben eines Menschen äußern. Ja? Und was sagt Jesus hier in diesen Versen? Er sagt, wo kommen diese ganzen Dinge her? Sie kommen aus dem Herzen. Und wenn Jesus über das Herz spricht, was meint er damit? Ist es der Herzmuskel in unserer Brust, dass aus diesem Organ der Neid herauskommt? Natürlich nicht. Ja? Wenn die Bibel über Herz spricht, dann ist es unser Verstand, unser Charakter, unser Geist. Ja? Diese Dinge sind es, die das Herz ausmachen. Und Jesus sagt, aus diesem Herzen heraus werden Dinge getan. Und an anderer Stelle sagt er ja, also er spricht an mehreren Stellen über diese Thematik. Und jetzt ist die Frage, was will Jesus mit dieser Aussage sagen? Er sagt grundlegend, als Basis ist immer das Herz hier das Problem und daraus entstehen die anderen Dinge. Er sagt an anderer Stelle, kann denn ein schlechter Baum gute Früchte bringen? Nein, geht nicht. Kann denn ein guter Baum schlechte Früchte bringen? Geht auch nicht. Was er damit sagen will, ist, so wie die Quelle ist, so wie das Herz ist, so ist das Leben. So wie es im Herzen zugeht, was sich da drin befindet, das kommt heraus. Ein anderer Bibeltext sagt ja, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Was im Herzen ist, kann gar nicht anders, als sich nach außen zu zeigen, sich zu manifestieren. Und so sagt Jesus, aus dem Herzen heraus kommen alle diese Dinge. Und es sind sicherlich letzten Endes nur exemplarische Dinge, weil es gibt ja noch mehr in unserem Leben als diese Beispiele. Aber halten wir fest, es sind wirklich sehr, sehr viele. Und er meint damit einfach, unser ganzes Leben wird dadurch bestimmt, wie unser Herz ist, was in unserem Herzen sich befindet. Und ich möchte mit euch einfach jetzt vier Punkte ansprechen, die sich damit auseinandersetzen, was wir aus dieser Sache für Schlussfolgerungen ziehen können, was wir daraus lernen können und wie wir es praktisch in unserem Leben umsetzen können. Das Erste, was ich gerne mit euch festhalten möchte, ist die Frage, was ist schlimmer? Das Herz oder die Tat? Das Herz oder die Ausprägung? Was sagt Jesus in diesen Versen in Markus Kapitel 7? Er sagt, im Grunde genommen, wenn wir es richtig interpretieren, das Herz ist schlimmer. Die Überschrift der Predigt lautete ja schlimmer als Mord. Ist uns das bewusst, obwohl Mord sehr, sehr schlimm ist, dass das schlimme Herz, aus dem Mord herauskommt, schlimmer ist als die Tat des Mordes? Denn ohne, dass im Herzen schon etwas unterschwellig da ist, was zu dieser Tat motiviert und hinführt, würde das niemand tun. Jeremia spricht davon halt, dass das Herz niemand kennt. Ja, das Herz ist abgrundtief böse. Und wer kann es ergründen? Wir sehen es nicht. Es ist eine unterbewusste Sache. Deswegen, denkt jemand von euch, denke ich, dass in mir Mord schlummern könnte? Ich doch nicht. Ich bin auch ein lieber Mensch, ja? Aber dadurch, dass wir manchmal Dinge tun, sind wir überrascht und sehen, das ist in mir drin. Aber genau das ist das, was Jesus halt sagt. Ohne, dass es vorher drin ist, kann es nicht rauskommen. Ohne, dass das Herz verdorben ist, ohne, dass das Herz diese Dinge enthält, können wir nicht diese Taten tun. Kann von einem guten Baum schlechte Frucht kommen? Es geht nicht, sagt Jesus. Ohne ein böses Herz kann man diese Dinge nicht tun. Und wir sind ja alle mit einem schlechten Herzen auf die Welt gekommen. Und wie gesagt, es geht nach wie vor nicht um den Muskel in der Brustgegend, sondern unser Charakter, unsere menschliche Natur. Da ist etwas in uns kaputt gegangen, was diese Dinge daraus dann produziert. Aber halten wir als erstes einfach mal fest, Punkt 1, was ist schlimmer? Auch wenn es vielleicht nicht intuitiv für uns ist, halten wir fest, das Herz ist immer schlimmer als die Tat an sich, auch als Mord oder jegliche Sünde, die wir uns vorstellen können, die in unseren Augen abscheulich ist. Ja? Punkt 2 behandelt den Schockzustand als Reaktion auf Sünde, wenn wir sie sehen. Und das kann ja nicht nur dann sein, wenn wir es bei anderen sehen, sondern manchmal sind wir ja auch selber schockiert über das, was wir in unserem eigenen Leben sehen. Ja? Wenn wir, und ich hoffe, ich wünschte, ihr hättet diese Erfahrung noch nicht gemacht, aber manchmal kommt es dann doch dazu, dass wir halt Dinge tun und dann so nach etwas Abstand ins Nachdenken kommen und sagen, wozu bin ich eigentlich fähig? Wie konnte ich nur so egoistisch sein? Warum? Das war mir ja gar nicht bewusst. Und wir sind dann über uns selbst schockiert und wissen nicht, wie wir da richtig mit umgehen können. Und auch das wünsche ich mir nicht für niemanden, aber einige von uns kennen ja sogar dieses Gefühl, dass man, wenn man eine Sünde getan hat, dass man dann so schockiert ist über sich, dass man von sich auf Gott schließt und sagt, wenn ich schockiert bin, dann ist Gott genauso schockiert. Und ich muss erstmal ein bisschen abwarten, bis Gott sich beruhigt hat, damit ich mich Gott wieder nahen kann. Wir müssen erstmal ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen, bis Gottes Zorn sich ein bisschen gelegt hat und dann kann ich wieder zu Gott kommen. Weil wir so schockiert sind über die Sache. Aber schlag mit mir einfach mal auf den Johannesbrief, den ersten Johannes. Und der erste Johannesbrief ist etwas Kostbares, was wir uns immer merken müssen, was wir uns einprägen müssen, was dort für Kostbarkeiten enthalten sind. 1. Johannes Kapitel 1. Der Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt Folgendes. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen und unsere Sünden nicht allzu groß sind, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gute Verheißung? Schlechte Verheißung. Für diejenigen, die nicht mitgelesen haben, lest mit, weil der Prediger kann euch übers Ohr hauen. Lasst es nicht zu, dass euch jemand irgendetwas beibringt, was nicht richtig ist. Die Hinzufügung der Größe der Schuld steht da nicht. Was steht da? Ich lese es nochmal und jetzt wirklich korrekt vor. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da steht eben nicht, wenn deine Sünde nicht allzu schlimm ist. Da steht eben nicht, Gott kann nicht vergeben, wenn es etwas Gravierendes ist. Da steht, wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir sagen, lieber Gott, ich habe dein Gesetz übertreten, ich bekenne es dir. Und mag es sein, dass wir uns dann in dem Augenblick noch nicht danach fühlen, dass wir uns auf einmal Gott nähern können, so sagt dieser Vers, Wenn wir es bekennen, wenn wir mit reumütigem Herzen zu ihm kommen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns. Er vergibt uns. Vergebung ist für Gott kein Problem. Sünde ist nicht gut, aber Sünde stellt für Gott kein Problem dar. Ja, er musste einen riesigen Preis dafür bezahlen, um einen Weg zu schaffen, die Sünde zu überwinden, die Sünde zu besiegen, die Sünde letztendlich aus der Welt zu schaffen, aus dem Universum zu verbannen. Aber Gott hat diesen Plan. Gott hat die Möglichkeit, mit der Sünde richtig umzugehen. Und so ist es, dass wir lernen können, dass wir nicht, so wie wir es manchmal sind, schockiert sein müssen über unsere eigene Sünde, weil wir verstanden haben, dass die Sünde ja nur daher kommt, dass etwas in unserem Herzen geschlummert hat, was uns vielleicht gar nicht bewusst war. Aber durch die Sünde, die wir tun, merken wir, dass da etwas ist, und dann können wir zu Gott gehen und unsere Sünde ihm bekennen, und er wird sie uns vergeben und er wird uns reinigen und er wird uns helfen, das irgendwann ablegen zu können. Und wir mögen 7-mal fallen, aber wir dürfen 7-mal wieder aufstehen, bis wir eines Tages wirklich stehen bleiben können, dass wir nicht fallen müssen in der gleichen Sache. Und wie gesagt, es fällt uns manchmal nicht leicht, wenn wir Sünde tun, nicht schockiert zu sein. Das ist mir bewusst. Aber lassen wir uns von Gott durch diesen Gedanken helfen, dass die Sünde nicht das eigentliche Problem ist, nicht das größte Problem. Es ist ein Problem, aber mit dem kann Gott umgehen. Aber was er nicht kann, ist Schnipp zu machen und unser Herz verändern. Das erfordert, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Das ist die eigentliche Arbeit. Halten wir noch einmal fest, der erste Punkt war, das Herz ist immer das Schlimmere, nicht die Tat. Zweitens, wir müssen nicht so sehr über die Sachen schockiert sein, wie wir es manchmal sind, weil wir wissen, dass es aus dem Herzen kommt, und bis das Herz nicht verändert ist, können wir gar nicht anders als sündigen. Es geht nicht anders. Wir müssen deswegen nicht so sehr schockiert über uns sein, und wir müssen natürlich dann auch nicht schockiert sein, nicht in dem Maße schockiert sein, wenn wir Sünde bei anderen Menschen sehen. Weil wo kommt es bei ihnen her? Genauso, auch aus dem Herzen heraus. Kein Mensch kann letzten Endes etwas dafür, dass er mit einer sündigen Natur geboren ist, dass er ein böses Herz hat. Jeder ist damit geboren. Und ja, bei einem prägt sich das ein bisschen stärker aus, beim anderen vielleicht ein bisschen weniger. Und wir, die wir mit Gott wandeln, haben schon ein paar Schritte weiter hinter uns bringen können, als Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Ganz klar. Aber wenn wir wissen, dass jeder ja betrogen ist und das eigentlich gar nicht will, ja, dann können wir geduldig auch mit anderen Menschen sein. Dann müssen wir sie nicht wegen ihrer einzelnen Tat verdammen und verurteilen, sondern wir können gnädiger mit ihnen umgehen und sagen, schau, ich verstehe doch. Es kommt einfach aus deinem Herzen raus. Komm, ich bringe dich zu dem, der dein Herz verändern kann, dass du dich in Zukunft nicht mehr selbst kaputt machen musst. Und so kann uns der Gedanke, dass die Sünde immer aus dem Herzen kommt und dass das Herz das Problem ist, uns helfen, mit uns besser umzugehen, wenn wir sündigen, und auch mit anderen Menschen anders und besser umzugehen, wenn sie fallen. Punkt 3 geht darum, ist natürlich offensichtlich, aber was muss jetzt eigentlich bekämpft werden? Womit müssen wir uns denn in unserem Leben dann beschäftigen? Und wir alle kennen ja das Prinzip von Ursache und Wirkung, ja? Und jetzt ist halt die Frage, was ist denn wirklich die Ursache? Weil, nehmen wir mal beispielsweise eine imaginäre Geschichte, da ist jemand, der arbeitslos ist, ja? Jetzt fragt man sich, warum ist derjenige arbeitslos? Ja, hat keine gute Schulbildung gehabt und deswegen keinen Job gefunden. Okay, ist jetzt die schlechte Schulbildung Ursache oder Wirkung? Ja? Dann kann man sich natürlich fragen, okay, wo kommt denn die schlechte Schulbildung her? Ja, er hat nicht so viel Hausaufgaben gemacht und hat deswegen beispielsweise nicht richtig gelernt. Ja? Und dann fragt man sich, okay, warum hat derjenige nicht so gut Hausaufgaben gemacht? Ja, er hat viel zu viel Computer gespielt, als Beispiel. Ja? Und da wieder die Frage, ist das Computerspielen Ursache oder Wirkung? Und wenn man jetzt beispielsweise so eine Lebensgeschichte hört und eine Mutter von einem 15-jährigen Sohn hört diese Geschichte und der 15-jährige Sohn spielt Computer, was wird dann die Mutter denken und machen? Ich muss auf jeden Fall verbieten, dass mein Sohn Computer spielt, weil wenn er das weiter tut, dann wird er auf jeden Fall eine schlechte Schulausbildung haben, er wird keinen guten Abschluss machen, er wird dann keinen Job bekommen und dann wird er arbeitslos und er landet in der Gosse. Ja, so ist unsere Schlussfolgerung im Kopf dann manchmal, ja, und bei Müttern in besonderem Maße dann ausgeprägt. Ja. Sie wollen das Gute erreichen und den Sohn vor dem sicheren Untergang bewahren, also Verbot von Computerspielen. Aber ist Computerspielen Ursache oder Wirkung? Wo kommt denn die Sache her? Und da kann man sagen, na gut, vielleicht, was weiß ich, ist das Familienleben nicht harmonisch und deswegen manche Jugendliche fliehen dann in Alkohol und Drogen, manche in Computer, manche in Beziehungen, manche was auch immer. Ja? Und so kann vielleicht das sein. Aber ist der schlechte Familienzusammenhalt, die Disharmonie in der Familie Ursache oder Wirkung? Und ihr versteht so langsam den Gedanken, wo kommen die Sachen denn wirklich letzten Endes her? Und natürlich ist es ja sicherlich nicht verkehrt, dass wenn das Familienleben disharmonisch ist, dass man versucht, das besser zu gestalten. Keine Frage. Aber wo kommt es ursprünglich her? Und Jesus gibt uns in diesem Markus 7-Text letzten Endes die Antwort, was die ultimative Ursache des gesamten Problems ist. Und sie ist immer das Herz. Aus dem Herzen kommt alles heraus. Denn die Familie kann so disharmonisch sein, wie sie will. Wenn ich mit der Liebe Gottes gefüllt bin, dann lässt mich das total kalt. Falsch, schlechte Formulierung an der Stelle, ja, sondern es lässt mich ja nicht kalt. Ich will ja positiven Einfluss und sowas, aber ich werde davon nicht negativ beeinflusst. Aber wenn mein Herz mit sowieso schon egoistischen Motiven und ja, Ideen geprägt ist und dann verhalten sich die anderen noch so schlecht, dann reagiert man schlechter drauf und dann geht es hin und her und schaukelt sich hoch, bis dann letzten Endes ganz schlimme Dinge rauskommen. Ja? Jesus sagt, alles, was den Menschen betrifft, egal welche Kette es durchläuft, bis es letzten Endes zu was Schlechtem kommt, es beginnt immer im Herzen des Menschen. Und deswegen ist natürlich die Frage, wo setzen wir am besten an, um die Probleme in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in der Gesellschaft, auf der Welt zu verändern? Heißt das, dass man nie was an den Zwischenschritten machen sollte? Natürlich nicht. Wir sollen überall da, wo Möglichkeiten sind, Veränderung schaffen, Dinge zum Guten wenden. Aber wir sollten halt niemals vergessen, dass ultimativ nichts behoben werden kann, bis nicht unser Herz verändert ist. Und Gott verspricht uns ja, dass genau das sein Ziel ist. Er möchte durch den Heiligen Geist in unser Herz schreiben. Er möchte uns aus unserem steinernen Herzen ein fleischernes Herz machen, wo er seine Gebote reinschreiben kann, wo seine Liebe gegenwärtig sein kann, wo wir uns nur nach ihm richten und nicht nach den Umständen, die uns runterziehen könnten. Wenn unser Herz mit ihm verbunden ist, wenn wir von ihm ein neues Herz haben, dann gibt es keine schlechten Früchte daraus. Jesus sagt, es kann nicht anders sein. Und so noch einmal, halten wir fest, erstens, was ist schlimmer? Immer das Herz, nicht die Tat, auch wenn die Tat schlimm ist. Und wir wollen nichts entschuldigen. Aber Gott wird sich um Dinge kümmern. Er wird Gerechtigkeit herstellen. Das Herz ist das Schlimmere. Und wenn wir schockiert sind über uns selbst oder über andere, kann Gott uns helfen, damit so umzugehen, dass es uns nicht mehr schockieren muss, sondern dass wir einfach liebevoll Hilfe anbieten und anderen Menschen einfach helfen wollen. Nicht aus egoistischen Motiven, sondern einfach, weil Gott uns dazu drängt und uns und uns das vorlegt. Punkt 3, wenn wir merken, dass das Herz das Problem ist, dann müssen wir am Herzen ansetzen. Und ich fürchte manchmal, dass wir uns zu sehr mit Symptombehandlung, ja, was weiß ich, da passiert, ist irgendwas, und wir haben Jugendliche in der Gemeinde, die rauchen, die Alkohol trinken, die irgendetwas tun, was in Gottes Augen nicht gut ist, und dann versuchen wir sie zu zwingen, dass sie doch bloß mit dem Rauchen aufhören, dass sie ja nicht auf Partys gehen oder sowas. Und wir sollten natürlich nicht ermutigen, schlechte Dinge zu tun. Aber lasst uns als Erwachsene, lasst uns als Geschwister in der Gemeinde sehen, dass es viel tiefer liegendes Problem gibt und dass wir an der Wurzel ansetzen wollen. Dass wir an der Wurzel ansetzen wollen, dass es den Kindern auf Dauer und für ihr ganzes Leben hilft. Und der vierte Punkt, der letzte Punkt, ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Wo ist denn da das Problem im Herzen? Weil das mag ja immer noch so etwas Abstraktes sein, weil Herz sieht niemand, ist unterbewusst, man kann es sich nicht vorstellen. Also wie kann man denn am Herzen wirken? Wo kann man denn Hilfestellung geben für andere Menschen? Und ich möchte mit euch einen Text exemplarisch aufschlagen, der sich in den Sprüchen befindet. Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3. Wir müssen da als Gedanken im Hinterkopf haben, was ist denn passiert im Garten Eden? Wo ist denn das Problem wirklich entstanden? Weil wie waren Adam und Eva vor dem Sündenfall? Sie waren rundum glücklich, sie waren vollkommen, da war kein Misstrauen gegenüber Gott, sie waren eine Einheit mit Gott, sie waren froh und glücklich, für ihn dienen zu können. Ja? Sie wären niemals auf den Gedanken gekommen, dass ihr liebevoller Schöpfer ihnen etwas Böses wollte. Ja? Aber dann kommt die Schlange und die Schlange sät den Zweifel, sät das Misstrauen. Und so waren sie ja vorher im Vertrauen zu Gott. Ja? Und dann auf einmal kommt die Frage, sollte denn Gott wirklich gesagt haben? Meint er es denn wirklich so? Er würde doch nicht sterben lassen. So, ja, sterben kannte man ja sowieso nicht. Ja? Und sie entscheiden sich letzten Endes dafür, Gott zu misstrauen und denken, wir können doch für uns selber entscheiden. Ja, wir wissen es doch besser als Gott. Abstruser Gedanke, aber so war es damals. Und jetzt lasst uns lesen, Sprüche Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Das ist eine Antwort darauf, was kaputt gegangen ist und wie es wieder repariert werden kann. Vers 5 sagt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Und ich denke, das ist das, was Adam und Eva hatten im Garten Eden. Sie hatten volles Vertrauen von ganzem Herzen auf Gott. Ihr Herz war gut. Es war voll Vertrauen zu Gott. Aber nach dem Sündenfall haben sie dieses Vertrauen verloren. Und ich meine, jeder von uns hier kennt ja Gott ein bisschen und wir vertrauen ja Gott auf jeden Fall ein bisschen. Sonst wären wir höchstwahrscheinlich nicht hier. Aber der Text sagt nicht, naja, streng dich an, dass du da noch irgendwo 1% mehr Vertrauen zu Gott hast, sondern vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Gott möchte unser ganzes Herz. Weil wenn er unser ganzes Herz hat, was kann dann aus uns rauskommen? Nur gute Frucht. Und wer schadet sich selber, wenn wir keine gute Frucht bringen? Wir selbst schaden uns. Und Gott möchte uns davor bewahren und deswegen sagt er, vertraut auf den Herrn von ganzem Herzen. Gebt euch nicht damit zufrieden, dass ihr ein bisschen vertraut oder ein bisschen mehr vertraut, sondern strebt danach, ganzes Vertrauen zu haben. Das ganze Herz von Vertrauen zu Gott erfüllt zu sein. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und ich denke, das ist etwas, was uns oftmals Probleme bereitet, weil Wir haben eine gewisse Vorstellung, wie das Leben zu funktionieren hat, oder? Und wir sind überzeugt von unserer Meinung. Und da ist ja grundlegend auch nichts Schlechtes daran, aber wir müssen halt wissen, dass wir nicht hundertprozentig vertrauenswürdig sind und dass wir gut daran tun, uns manchmal selber zu hinterfragen und zu schauen, ob bei uns irgendwas nicht ganz im rechten Lot ist. Ja? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich eben nicht auf deinen Verstand. Auch wenn deine Sinne, letzten Endes deine Sinne, dein Verstand, dir eine bestimmte Richtung vorgeben, wenn du weißt, dass Gott etwas anderes sagt, wähle immer Gottes Option. Weil wir wissen, dass Gott es besser weiß. Nicht als Besserwisser, aber er weiß es einfach besser. Er ist die Weisheit in Person. Verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Und dann in Vers 6 heißt es, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und wisst ihr, manchmal, es gibt ja Menschen, die denken, es mag vielleicht einen Gott geben, aber Gott hat vielleicht nur die Welt angestoßen und sie dann sich selbst überlassen. Und wir glauben das ja nicht. Wir glauben, dass Gott involviert ist in unser Leben. Wir glauben, dass Gott Interesse an uns hat, dass Gott uns führt, ganz individuell und persönlich, dass er sich um unsere kleinen und großen Sorgen und Nöte kümmert. Er sagt, nicht ein Spatz fällt vom Himmel, nicht ein Haar fehlt uns, wovon Gott nicht wüsste, dass es uns fehlt. Gott ist an Dingen viel, viel mehr interessiert an uns, als wir uns das jemals vorstellen können. Er liebt uns ungemein. Ja? Und so ist eine Hilfestellung, dass wir das auch anerkennen, dass wir sehen, dass er in unserem Leben aktiv ist, dass er sich um alle unsere Lebensbelange kümmern will und möchte und es tut, dass wir ihn erkennen, dass er auf all unseren Wegen mit uns ist, dass er als unser Ratgeber uns immer zur Seite ist. Erkennt, dass er da ist. Erkenne ihn aber auch an, dass er deine Autorität ist, dass er derjenige ist, der dir wirklich immer helfen kann, weil er durch nichts überfordert ist, von keiner Schwierigkeit, von keiner Herausforderung. Er ist da, er ist bei dir und er möchte deine Autorität sein zu deinem Besten, zu deinem Besten. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. So, auf diese Art und Weise, mit anderen Worten ausgedrückt, kann er auch dein Herz verändern. Dass aus dem Misstrauensverhältnis ein teilweise Vertrauensverhältnis wird, bis es letzten Endes ein vollständiges Vertrauensverhältnis wird. Dass, egal welchen Lebensbereich es betrifft, dass wir sagen, lieber Gott, auch wenn meine Augen was anderes sagen, ich vertraue dir voll und ganz, dass du mich ans Ziel bringen kannst, dass du mich führen kannst, dass du mich so sehr liebst, dass du nichts in meinen Weg zulässt, was nicht zu meinem Besten dient. Wir wissen ja, dass denen, die Gott lieben, ein paar Dinge zum Besten dienen, alle Dinge zum Besten dienen. Gott sorgt sich um jeden von uns. Ich wünsche mir, dass wir so ein bisschen den Kriegsschauplatz, wo wir manchmal kämpfen, verlassen, nämlich einfach an der Oberfläche. Und ich wünsche mir für euch und ich wünsche mir für mich, dass wir erkennen, wo das wahre Problem in unserem Leben liegt und das wahre Problem bei allen von uns, aber auch von allen Menschen, egal in welcher Kultur, egal in welchem Land, egal welche Sprache sie sprechen. Jeder ist betrogen von sich selbst. Jeder hat ein Herz, was abgrundtief böse ist. Aber lasst uns Gottes Verheißung in Anspruch nehmen, dass er es nicht nur kann, es zu verändern, sondern dass er es auch will und wird, bis wir ihm voll vertrauen und bis wir dann einmal dauerhaft bei ihm sein können und es nichts mehr gibt, was uns von ihm trennt. Lasst uns an den richtigen Baustellen kämpfen und er wird uns helfen. Seid ermutigt, dass Gott immer einen Plan hat, immer einen Ausweg. Er ist an unserer Seite. Vertraut ihm. Er wird es uns lohnen. Amen.